Sanshayasya.
Sanshayasya.
Des Zweifels. Asya.
Asya.
Dieses. Chata. Jemand, der zerschlägt. Na. Niemals.
Niemals.
Gewiss. Upapadyate.
Upapadyate.
Kann gefunden werden.
Ja.
Übersetzung. Das ist mein Zweifel, O Krishna. Und ich bitte dich, ihn völlig zu beseitigen. Außer dir gibt es niemanden, der diesen Zweifel zerschlagen kann. Erläuterung. Krishna besitzt vollkommenes Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Am Anfang der Bhagavad Gita sagte der Herr, dass alle Lebewesen in der Vergangenheit als Individuen existierten, dass sie jetzt in der Gegenwart existieren und dass sie ihre individuelle Identität auch in der Zukunft, selbst nach der Befreiung aus der materiellen Versteckung, behalten werden. Der Herr hat also die Frage nach der Zukunft des individuellen Lebewesens bereits geklärt. Arjuna möchte nun als nächstes wissen, wie die Zukunft für einen Transzendentalisten aussieht, der das Ziel nicht erreicht. Niemand kommt Krishna gleich und niemand übertrifft ihn. Und auch die sogenannten großen Weisen und Philosophen, die von der Barmherzigkeit der materiellen Natur abhängen, können ihm gewiss nicht gleichkommen. Deshalb sind Krishnas Worte die endgültige und vollständige Antwort auf alle Zweifel. Denn er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Vollkommenheit. Doch niemand kennt ihn. Nur Krishna und Krishna bewusste Gottgeweihte wissen, was was ist. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Kinamine Namaste Saraswati Devam Dolavani Karachadine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Adishatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadha Shivakshani Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bevor wir auf den spezifischen Zweifel Arjunas eingehen, möchte ich für unsere Gäste und auch unsere Devotees einen grundsätzlichen Punkt hervorheben, der in der Bhagavad Gita gemacht wird und der die Philosophie der Bhagavad Gita deutlich unterscheidet von dem, was heutzutage unter Philosophie verstanden wird. Nach der Bhagavad Gita bedeutet Philosophie so viel wie Darshan oder das, was einem hilft zu sehen. Ein Philosoph bringt außerdem eine bestimmte Verpflichtung mit sich. Wenn er etwas verstanden hat, so muss er dementsprechend handeln. Wer weiß, aber nicht handelt, weiß somit nicht. Nur wer weiß und handelt, weiß wirklich. Anders also als das westliche Verständnis von Philosophie, das sehr oft in den Bereich der intellektuellen Spekulation gedrängt wird, wo Aussagen an und für sich keine unmittelbare oder nicht unbedingt notwendig eine Schlussfolgerung für das Handeln mit sich bringen, fordert die Philosophie der Bhagavad Gita den Handel, den Philosophen auf, entsprechend seiner Verwirklichung zu handeln. Ja, nur so kann tatsächlich Jnana, das heißt theoretisches Wissen, umgewandelt werden in Vijnana, das heißt Verwirklichtes oder Erkanntes oder vielleicht noch pragmatischer praktisches Wissen. Das ist also zunächst ein Mensch, der sagen würde, ich weiß, ich soll nicht zu viel essen, aber trotzdem zu viel isst. Oder ein Mensch, der sagt, Rauchen, das weiß ich, ist nicht schlecht, aber trotzdem ein Kettenraucher ist, weiß nicht. Er ist nicht ein zulässiger Philosoph oder lebt in einer, das würden wir glaube ich auch in der westlichen Kultur noch so sehen, in einer Art Schizophrenie, die aber nicht weiter krankhaft oder behebenswürdig auffällt. Inkonsequenz ist ein Luxus des modernen Menschen geworden, den er sich gerne erlaubt. So, die Bhagavad Gita nun will nicht ein philosophisches Werk sein, was nur theoretisch bleibt, sondern zielt von Anbeginn des, der Präsentation durch Krishna eben auf eine Umänderung des Handelns hin. Zu Anfang der Bhagavad Gita finden wir Arjuna in schweren existenziellen Nöten wieder. Er zittert, er hat einen Schweißausbruch, Tränen rinnen ihm die Augen herunter und er muss sich hinsetzen. So etwas von demotivierend, Demotivation ist schon fast krankhaft, Psychologen wissen davon. Aber von Arjuna wurde etwas verlangt, er musste etwas tun, was er absolut nicht wollte, wo er sämtliche Barrieren, und zwar ganz gesunde Barrieren, in seinem Verhalten verspürte, die für ihn unüberwindbar erscheinen. Er sollte nämlich kämpfen in einem Bruderkrieg. Und am Ende der Bhagavad Gita hatte Arjuna seine Zweifel überwunden und er war in diesen Kampf gezogen. Ich möchte hier jetzt nicht die Rechtfertigung für diesen Kampf geben. Ich möchte diejenigen, die sie nicht kennen, bitten, sich zu einem anderen Zeitpunkt darüber zu informieren und kundig zu tun. Für diesen Rahmen, für diesen Vortrag möchte ich nur darauf hinweisen, dass etwas fast Unmögliches von Arjuna erwartet wurde. Nun, um das zu tun, musste er sein ganzes Wertesystem, sein ganzes Verständnis auf den Kopf stellen und sich trennen von Auffassungen, die er als vertretenswürdig hielt. Natürlich, um das zu tun, musste er überzeugt sein, frei von Zweifeln sein. Und die Bhagavad Gita, so wie wir später, wie wir hören werden jetzt, ist dazu bestimmt, ein Zweifel nach dem anderen zu entfernen. Es geht in der Bhagavad Gita, wie jeder, auch der oberflächlichste Leser bald mitkriegt, um die existenziellen Fragen des Daseins, die dort gelöst werden. Ein Psychologe hat einmal gesagt, das ist eine Ontologie, eine Selbsterforschung, wie wir sie noch nie und nirgendwo gesehen haben in der Literatur. Und Krishna machte das auch schon ziemlich am Anfang der Bhagavad Gita klar, worum es ihm ging. Er sagte im 4. Kapitel, Vers 42, in Bezug auf diese Zweifelentfernung, Tasmat agyata sambhutam kritstham jnanasinatmana chitvainam Chitva heißt durchschneidend. Sankhayam heißt Zweifel. Chitvainam Sankhayam Yogam Atitoshtishta Bharata. Daher sollten die Zweifel, die in deinem Herzen aus Unwissenheit entstanden sind, mit der Waffe des Wissens zerschlagen werden. Bewaffne dich mit Yoga, O Bharata, steh auf und kämpfe. Wie wir erfahren, diese Zweifel, die Arjuna hatte und eins nach dem anderen präsentierte, gar nicht mal seine eigenen Zweifel. Die Zweifel, die Arjuna vor Krishna brachte und die Zweifel, die ihn zu einer völlig nicht motiviert sein im spirituellen Leben brachten, waren unsere Zweifel. Krishna, so erklärt Srila Prabhupada an einer Stelle, hat er Arjuna bewusst in Zweifel hineinversetzt. Und zwar in die klassischen Zweifel, die ein jeder von uns hat, damit er die mal so beantworten konnte für Arjuna und damit die Welt anreden könnte. Ich hatte eben gesagt, dass es nicht nur jetzt um diese ganz spezifischen Zweifel gehen würde, diese Dinge, dass Arjuna nicht kämpfen wollte, sondern hatte von anderen Zweifeln gesprochen. Ich möchte euch ein bisschen sagen, wo es da geht. Zunächst einmal die alte Frage, existiert Gott überhaupt? Ich habe vor kurzem ein Buch gesehen von Herrn Köhn, einem deutschen Theologen, der fragte, das Buch heißt, existiert Gott? Fragezeichen. So, da spricht Krishna zum Beispiel auch drüber, es geht im 7. Kapitel, Vers 1, die höchste Persönlichkeit, Gott sprach, höre nun, o Sohn Pritas, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktizierst. Nun, am Ende der Bhagavad Gita hatte Krishna alle Zweifel von Arjuna beseitigt. Arjuna wusste, wer die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er wusste auch, wieso er, das ist eine interessante Frage auch, wieso er immer wieder trotz besseren Wissens unwissend handelt. Denn das war ein wichtiger Punkt für Arjuna. Na, irgendwann sagte Arjuna, ja, ich will schon so handeln, wie du es von mir willst, und Krishna. Aber da ist etwas in mir, was mich immer zwingt, fast wider Willen, zu handeln, trotz meiner Überzeugung. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er sich so zum 1. Januar gute Neujahrsvorsätze macht und dann sich vornimmt, nicht mehr so viel zu essen oder nicht mehr so ein entsetzliches Schwein zu sein. Ich spreche mal so, wie man sich in dieser Situation so ein bisschen vom Sekt angefressen, wie man sich dann beliebt auszudrücken. Nicht? Und jeder weiß, was aus diesen Neujahrsvorsätzen dann wird im nächsten Jahr. Das ist eine wichtige Frage, die Arjuna stellt. Arjuna hat auch ganz andere Sachen. Also er bringt zum Beispiel, er stellt Krishna total an eine Fangfalle an einer Stelle. Er sagt, Krishna, du sprichst davon, dass man nicht an die Früchte der Handlung haften sollte. Trotzdem drängst du mich zu diesem abscheulichen Kriegshandwerk, was ja nun wirklich karmisches Tun hoch 10 ist, wo man wirklich gewinnen will. Arjuna stellt eine Frage, die wir gleich behandeln wollen. Es sind voll mit Zweifeln, also wunderschönste Sachen, die, wenn ihr das aufmerksam lest, ihr werdet euch dann sagen, ja, so denke ich alles auch. Ja, so, das ist ja auch bei mir so. Ich kann mich auch nicht so verhalten, ich würde im Leben nicht handeln. Nun, in Vers 73 des 18. Kapitels, also ziemlich am Ende, ist an und für sich der letzte Vers, das letzte, was Arjuna sagt. Hört euch das bitte an, das ist ja sehr rührend. Arjuna Uvacha, Nakto, Bohas, Nikilabda, Kvat Prasadam, Machuta, Achuta heißt Unfehlbarer, Titos Minigata, Sandeha, Karishye, Vachanam, Tava. Sehr schön gesagt. Karishye, ich werde ausführen, Vachanam, deine Anweisung, also Anweisung und Tava natürlich deine. Arjuna sagte, mein lieber Krishna, o Unfehlbarer, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln. Und ich bin bereit, nach deinen Anweisungen zu handeln. Jeder von uns sollte mit dem allergrößten Interesse versuchen herauszufinden, was Arjuna hörte von Krishna an zwölfem Wissen, das so stark war, dass er tatsächlich seine alten Auffassung völlig aufgeben konnte und nach den Unterweisungen des zwölften Lebens handeln sollte, weil die Bhagavad Gita das vollbringt, nämlich in einem starken, entschlossenen Individuum, nicht irgendein Psychoprakt, sondern ein Krieger, der bekannt ist für seine Entschlossenheit. Wenn Arjuna sich das vorgenommen hat, dann tat er das oder starb. Entweder er erfüllte seine Pflicht oder tat den Körper auf. Da gab es mehrere Vorfälle in Arjunas Leben, die darauf hinliegen. Jeder sollte von euch interessiert sein, was hat der Schnapp den Arjuna gesagt? Dass wir dann an der Weisung handeln.
Ich möchte zunächst einmal sagen, dass jeder von euch diese Arbeit, die Arjuna machte, sein Leben machen muss. Die Zweifel, die ihr habt und spirituellen Leben, die euch hindern, euch Krishna völlig hinzugeben, müssen beiseite geräumt werden. Es sind Zweifel, die uns hindern. Prabhupada sagte, wurde einmal gefragt, wie lange dauert es, dass wir Krishna bewusst werden? Und er sagte, man kann Krishna bewusst sein in einer Sekunde werden. Oder mit tausenden von Leben. Das entscheidet, dass wir Krishna bewusst werden, ja oder nein, dass wir frei werden von Zweifeln. Dieser Punkt wird von Krishna selber gemacht, in einem Schlucker der Bhagavad Gita, Asankhayam Samagran Mam, frei von Zweifeln, das ist aber ein anderer Vers, im 9. Kapitel meines Wissens, im Text 2, wollen wir mal sehen, nein, Text 3 ist es hier. Ashradadana Purusha Dharamasyasya Parantapa Aprapyamami Vastante Mrityu Sangsaravasnami. Ich bin also nicht sicher, ob ich die Aufmerksamkeit all meiner Zuhörer habe. Ich spüre, dass ein bisschen die Abendermüdung euch hindert, diesen Punkt richtig zu verstehen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, in welchem Kontext dieser Text erläutert werden wird. Wir haben festgestellt, dass Zweifel einen daran hindern, sich völlig Krishna hinzugeben. Wir hatten auch gesagt, Krishna diskutiert und wiederholt, dass diese Zweifel aus Unwissenheit entstehen. Und wir hatten die Zuhörer dieser Vorlesung versucht, persönlich anzusprechen, indem wir sagten, jeder von uns muss dadurch gehen, wo Arjuna hindurchgeht, nämlich all seine Zweifel lösen. Ich möchte das jetzt durch einen Text von Krishna, weil das eine sehr starke Aussage ist, untermauern, sodass diese starke Aussage noch mehr Gewicht dazu kommt. Ashtadadhana Purusha Dharmasya Separam Tapa Aprabhya. Prabhya heißt erreichen und Aprabhya heißt nicht erreichen. Mam mit. Also hier heißt nicht erreichen. Wie wachsam steht Mrityus, sehr heavy, Mrityus Tanz oder was man nicht. Fängt daran ist natürlich der Kreislauf von Geburt und Tod und warnt man hier jetzt zurückkehren. Also jetzt sollte eure Aufmerksamkeit geschult sein, das ist, worum geht es. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, Zweifel haben, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Wer das nachlesen möchte und privat studieren will, 9. Kapitel Text 3 kann man diesen Text finden. Prabhupada tut das nochmal erläutern hier. Wenn man die Bhagavad Gita gelesen hat, sollte man deshalb unverzüglich zur Schlussfolgerung der Bhagavad Gita kommen. Doppelform. Man sollte alle anderen Beschäftigungen aufgeben und den Dienst für den höchsten Herrn Krishna, die Persönlichkeit Gottes, aufnehmen. Glaube bedeutet, von dieser Lebensphilosophie überzeugt zu sein. Es ist also, wir sprechen gerade über ein Thema, nämlich Zweifel und die Beseitigung der Zweifel. Ja. Pfad des spirituellen Lebens muss dazu kommen, diese Zweifel erstmal zu entdecken. Zweifel sind manchmal so verkleidet in uns, dass wir nicht in der Lage sind, sie direkt auszumachen. Sie kleiden sich in die Gewand eines Dogis an und einer Sari und erscheinen wie Gottgewalt zu sein. Es scheinen berechtigte Einwände zu sein, sich nicht verständlich zu geben. Und berechtigte Feststellungen, dass man sich nicht kann. So, ich möchte euch darauf hinweisen, wieso überhaupt dieser völlige Einsatz gefordert wird. Nach der Philosophie der Bhagavad Gita sind wir alle falsche Charaktere. So, wie ihr sich anklingt, hört, wir tanzen auf einer Bühne mit einem falschen Gewand aus materiellen Wünschen. Diese Verwirrung ist sozusagen der Trommelschlag in unserem Geist, nachdem wir tanzen. Wir haben nämlich vergessen, Aham Brahmasmi, ich bin nicht dieser materielle Körper, sondern ewiges Wörter der Seele, Heil und Heilige vor Krishna. Bhakti nun bedeutet nichts anderes, als die ewige spirituelle Seele wieder mit Krishna zu verbinden. Bhakti ist ein Element, was transreligiös ist, also alle Arten von äußeren Religionsstrukturen überwindet und eine universale Wahrheit verkündet. Nämlich das, was die Seele durch liebevolle Dienst zu Krishna mit ihm verbunden ist. Das heißt, auch der natürliche Zustand der Seele, das Dharma, das, um es in Kantscher Philosophie auszudrücken, das So-Sein der Seele, ist es, ein ewiger Diener Krishnas zu sein. Anders als andere religiöse Systeme kommt es Bhakti nicht auf eine äußere Form an oder eine äußere Zurschaustellung. Ich möchte euch an einen liebenswerten Austausch zwischen Srila Prabhupada und einem Reporter hinweisen. Dieser Reporter verfolgte Srila Prabhupada mit einem Kameramann im Flughafen, als Prabhupada auf dem Weg zum Ausgang war, und steckte ihm ein Mikrofon ins Gesicht und sagte: Swamiji, worin unterscheiden Sie sich von anderen buddhistischen Glaubensrichtungen? Der hat das in den falschen Hals gekriegt. Das ist nicht Buddhismus, sondern was anderes. Und Prabhupada antwortete ihm: Uns geht es nicht um Buddhismus oder Hinduismus oder Christentum. Uns geht es um die Wahrheit. Und wenn Sie ein wahrheitsliebender Mensch sind, dann werden Sie Krishna-Bewusstsein annehmen. Punkt. Der Reporter hatte damit eine Bekanntschaft mit der Art, wie Heilige manchmal Fragen beantworten, gemacht. Nämlich, dass sich Prabhupada hier nicht auf das mentale Niveau herabstellt. Begabt, würde ich mal sagen, von dem Fragesteller, sondern eine viel wichtigere Tatsache erklärt wird. Wenn wir von Krishna-Bewusstsein sprechen oder wenn wir uns als Krishna-bewusste Menschen untersuchen, unser Selbstverständnis ist nicht, dass wir Hindus geworden sind. Hast du das Gefühl, ich weiß dann, dass du ein Hindu geworden bist? Eigentlich nicht. Nie, noch nie gehabt. Oder dass du jetzt das Christentum verlassen hättest, um eine andere Religion anzunehmen. Das ist nicht, worum es im Krishna-Bewusstsein geht. Prabhupada hat das auch ausgedrückt in seiner Präsentation. Der Christ kann ruhig Christ bleiben, wenn er Bhakti entwickelt. Ein islamischer Mensch kann ein Moslem bleiben, wenn er Bhakti entwickelt oder was auch immer. Oder man braucht auch keine Religion anzunehmen, wenn man Bhakti entwickelt. Keine Struktur von bestimmten Ritualen und Regeln. In diesem Krishna-Bewusstsein geht es also um Dharma, nämlich um das So-Sein der Seele, nämlich nicht von dieser Welt zu sein und von ewiger Beschaffenheit zu sein. Darüber möchten wir morgen einen hochinteressanten Vortrag geben in Zusammenarbeit mit einem Wissenschaftler. Ich möchte das als kommende Attraktion, aber das Ganze aus dem ehemaligen Teil der DDR ankündigen. Da werden also Beweise gegeben für die Seele. Auf diesen mechanistischen, wie soll ich mich ausdrücken, Denken wird schon geblieben, weil das manche Leute, die materialistisch groß geworden sind, nur so brauchen. Also wirklich brauchen. Ich möchte also jeden herzlich einladen, dass bekommen mit dem Notizbuch vielleicht sogar, um Argumente zu finden. Um jetzt in diesem Dharma zu handeln, wie wir es eben gesagt haben, ist, also nicht völlig hinzugehen, ist die Freisein von Zweifeln absolut möglich, wie wir nachvollziehen können. Und somit drängt Krishna so sehr in der Bhagavad Gita auf das Freisein und das Freiwerden von Zweifeln. Mit Bhakti gibt es in jeder Religion. Jede Religion, da gibt es irgendwo einen Vorgang, wo man vor Gott tritt, mit reumütiger Haltung und sagt, nimm mich so, wie ich bin, und wo man etwas tut, sagen wir, 10 Pfennig in den Klingelbeutel, etwas Selbstloses tut für andere, und wo man Halleluja aus Herzen Tiefe sinkt und sozusagen christliche Beispiele, wo man sich niederkniet vor der Tabat und dort betet und betet und betet und einfach den Wunsch hat, zu Gott zu kommen, so irgendwie. Aber in den Religionssystemen, ob man nun den Hinduismus nimmt oder den Buddhismus oder das Christentum oder den Islam, gibt es auch andere Teile, die nichts mit Bhakti zu tun haben. Karma ist sehr stark vertreten. Er hat einen Spaziergang von Wiesbaden und sprach darüber, dass man sich durch die Verehrung Gottes etwas erhofft. In Altötting gibt es eine Betkapelle zur Heiligen Maria und dort sind also, ist das klar, ich habe zu Maria gebetet, sie möge mir meinen angewachsenen Zeh lösen und das hat geklappt. Nicht? Oder ich habe zu Maria gebetet, endlich die aus den Schulden von unserem Haus rauszukommen und es hat geklappt. In dem Gebet von den Christen sieht man das sehr klar, diese Tendenz, sich in Gott für die Bewältigung des materiellen Lebens zu bitten und eben materielle Freude zu genießen, indem sie sagt, Vater unser, der du bist im Himmel, super Gebet, geheiligt werde dein Name, reine Bhakti, Lobpreise Gottes, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist alles Bhakti und das liebe uns tatsächlich vom Brot. Da bricht das ab in den Karma-Bereich. Mensch, ich will was von dir. Das ist nicht die Ursprung etwas des materiellen Lebens. Ich weiß, dass manche Theologen, die Intellektuellen das selber ein bisschen peinlich ist und die das dann versuchen, so weg zu erklären, ja, mir ist das ganz oder das ganz kompliziert. Aber hier ist offensichtlich eine Verunreinigung von Karma. Es gibt auch andere Verunreinigungen. Jana, intellektuelle Spekulation. Etwas, was sehr häufig vertreten ist in jeder deutschen Kultur, wo man sich um ein Wissen bemüht, und so weiter. Bhakti ist also etwas Transzendentales und Karma und Jnana sind materielle Verunreinigungen, die sich ergeben aus dem Kontakt mit der materiellen Natur. So, Srila Rupa Goswami beschreibt eben diese Bhakti als das völlige Freisein von Karma und Jnana und beschreibt auch davon, dass es hier um Liebe zu Gott geht, der ursprünglichen Identität eines jeden Lebewesens. Nun nochmal, hierzu müssen wir frei sein von allen Zweifeln. Und hier in diesem jetzigen, heutigen Text möchte ich einen solchen spezifischen Zweifel kurz angeben von Krishna, von Arjuna. Arjuna stellt die Frage oder den Zweifel, den manche besorgten Eltern auch haben. Ich war gerade, dann war das gestern oder vorgestern, die Tage gehen so schnell vorbei, Krishna, wo es gestern war, bei einem besorgten Elternpaar, die Zweifel hatten. Was, wenn jemand schon beginnt mit dem spirituellen Leben und dann aufgrund zu großer Weltzugewandtheit wieder abkommt vom spirituellen Leben und sich dem materiellen Leben zuwendet, dann hat er nicht auf der materiellen Ebene, hat seine Lehre zum Beispiel nicht zu Ende gebracht, hat nicht mal ein Studium abgeschlossen und im spirituellen Leben ist er auch ein bisschen, ja, ist ein Versager, zu Deutsch gesagt. Dann hat er doch gar nichts. Doch unverantwortlich, was die, und so weiter und so fort. Das ist ein Zweifel, den Krishna von Arjuna spricht. Und Arjuna sagt, tut mir für den Satz, das klingt ein bisschen materialistisch. Also, das ist mein Zweifel, Krishna. Und ich bitte dich, ihn völlig zu beseitigen. Außer dir gibt es niemanden, der diesen Zweifel zerschlagen hat kann. Und Krishna macht in dem Punkt, in den nachfolgenden Versen noch hören werden, er sagt zu Arjuna, mein lieber Arjuna, wer auf diesem Pfade des hingebungsvollen Dienstes geht, so wird ganz gleich, was geschieht, niemals einen Schaden haben. Selbst wenn er in diesem Leben nicht den Pfad des spirituellen Lebens zu Ende bringen sollte, wird doch das, was er getan hat, ganz gleich wie viel, niemals verloren sein, sondern ihn in ein nächstes Leben begleiten und ihm von dort aus einen wunderbaren Anfangspunkt geben, um sich ins spirituelle Leben zu befassen. Er wird also sozusagen das aus seinem, wenn er in diesem Leben nur ein bisschen Krishna-Bewusstsein getan hat oder ausgeführt hat, wird er das Ergebnis davon mitnehmen als eine ewige Einzahlung in sein spirituelles Bankkonto, wenn man so will, und dann im nächsten Leben weitermachen. Wie, erklärt Krishna ganz eindeutig, ein Transzendentalist, der nach kurzer Zeit zu Fall kommt, sagen wir, jemand, der kurze Zeit sich bemüht hatte auf dem Basis Krishna-Bewusstseins und dann von intensiven materiellen Wünschen überwältigt wird und völlig zu Fall kommt, er wird ein sehr gutes Ergebnis haben vom materiellen Sinne. Er wird auf die höheren himmlischen Planeten erhoben werden, wo er all seine materiellen Wünsche in einer Art und Weise erfüllen kann, wo es wirklich sehr gut ist. Wo es ihm wirklich gut geht. Das entspricht ungefähr dem 40. Schlucker. Lieber Gott, mach mich froh, dass ich ihn überkomme. Nicht? Also, der kommt dahin, weil Krishna ein dankbarer Gott ist. Für nur ein bisschen Bemühung im spirituellen Leben ist er demjenigen, der sich bemüht, für immer verschuldet. Und eine andere Möglichkeit, für denjenigen, der also schon einige Zeit da reingesetzt hat und ernsthafter war, ich muss es aber noch weiterführen, wenn er denn auf den himmlischen Planeten genossen hat und alles gesehen hat, was seine Mathe und Wünsche von ihm also indiziert haben, dann kommt er auf den Erdplaneten und macht dann gut weiter. Ging also nicht etwas herab danach und muss sozusagen bezahlen mit Leid für das Glück, was er auf den höheren Planeten erfahren hat, sondern er macht tatsächlich das weiter. Auf der Erde und nicht durch seine Fähigkeit, wo er aufgehört hat. So nicht schlecht. Vom Ergebnis her. Jetzt aber für denjenigen, der ein bisschen ernsthafter war, seriöser, dem es wirklich um Tieferes ging, der aber aufgrund, ja, dem Habitus, den Angewohnheiten in drin wieder also ganz abgekommen ist, der wird von vornherein Geburt nehmen in der Familie von entweder Transzendentalisten oder er wird in einer Familie Geburt nehmen, wo er von vornherein großartige Möglichkeiten hat. Ich möchte euch für diese, eine solche Geburt ein unglaubliches Beispiel geben, das bestimmt eure Fantasie und eure Faszination in, also wirklich ergreifen wird und erkennen wird für einige Zeit. Es ist das, die Geschichte, die im Narada Puran erzählt wird, Narada Pancharatna, sorry, über Sumantha. Das war ein Jäger, der einst in einem verfallenen Vishnu-Tempel mit einer Kurtisane, also einer Dame des hohen Spontangewerbes, Sexualität hinaus. Sie tanzt noch kurz dort, wo der Altar war, um ein bisschen die Stimmung heiß zu machen. Sie hat sich ein bisschen abgerottet, wie man heutzutage sagt. Den Teil und der Sorge, das ist ein sehr niedriger, klassischer Ausdruck. Sie hat sich ein bisschen hereingesteigert. Und er selber machte sich auch bereit und dann taten sie das, dann zu brechen. Und währenddessen schärfte also seine Manschette, die er noch trug, den Wadenschutz, an einer Lampe, einer alten Lampe, die auf diese Weise geputzt wird. Wie wir hier diese Lampen manchmal putzen, mit diesem Tuch, wurden sie geputzt. So, sehr sinnvoll, wirklich. was sie im Einzelnen getan haben, soll nicht unterscheiden. Jedenfalls, ich möchte hier eine Szenenwechsel nehmen und uns schnellstens von diesen Ferien verabschieden. Es gab einmal einen König, der jeden Tag die Lampentempel putzte. Und eine Königin, die trotz ihrer königlichen Würden, ihres Hohenamtes, jeden Tag tanzte vor der, vom Altar, vor der Bildgestalt der Stadt. Ein Weiser wurde über sie gefragt. Was sind das für welche? Wieso machen die das denn? Fragte der Schüler. Und der Weise sagt, lass mich dir erklären, aber bitte sage es nicht, mach es nicht so breit. Und unsere Königin war in einem vorangegangenen Leben eine Prostituierte und der König, ihr Mann, ein Jäger. Weil sie aber hingebungsvolle Dienen ausgeführt hatten. Sie hatte dort getanzt, wo Krishnas Altar war. Und er hatte eine Lampe geputzt. Frage mich wie, sagte der Weise. Aus diesem Grunde hat der höchste Herr ihre Tätigkeit akzeptiert und sie wurden dann als König und Königin geboren und hatten von vornherein großartige Möglichkeiten, das ist die Kraft des Bhakti, des hingebungsvollen Dienstes, auch wenn es indirekt ausgeführt wird. Obwohl ich also zu Beginn der Vorlesung etablieren wollte aus der Bhagavad Gita, dass es wichtig ist, Zweifel, die wir im Herzen tragen, Hindernisse, die wir mit uns mitschleppen, innere Barrieren, die wir haben, zu lösen und zu lockern, sodass wir uns ganz eingeben können, wie es Krishna in der Bhagavad Gita verlangt, in dem Begriff des Dharma, erinnert euch, ganze Hingabe zu Krishna, ist es doch nicht so hart. Auch für diejenigen, die nur ein aufgrund von großer Weltzugewandtheit sich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden, besteht Hoffnung. Ich sage das bewusst, gewiss, ich bin ein alter Hase, ohne mir darauf etwas einzubilden. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Krishna-Bewusstsein, während meine Augen in die Schar der jungen Gottgeweihten hineinfallen. Versuche meinen Laserblick einzustellen. Herzen viele viele materielle Wünsche noch entdecke von manchen Devotees, weiß ich natürlich, dass die Haare, die jetzt so schön getrimmt sind, eines Tages einer wallenden Milde Platz machen und manche von euch auf einer Rock'n'Roll-Bühne stehen und singen. Das ist doch was wert, ich weiß nicht weiter. Oder irgendwelche modernen Lieder. Einige von euch werden, es ist damit zu rechnen, ich glaube, diesmal in dieser Versammlung niemand, aber normalerweise in einer Versammlung, wo nicht so fortgeschrittene Seelen sind, ja, ein bisschen positive Stimmung zu reinbringen, da werden einige aufgrund zu großer weltlichen Gewandtheit wieder mit dem weltlichen Leben kurz beginnen. Das ist schädlich. Das ist ein Zeichen dafür, dass man nicht alle Zweifel im Herzen bereinigt hat und nicht die Arbeit ernsthaft und seriös gemacht hat. Das sollte hier nicht gejubelt werden und wir sagen, wir werden halt so schlimm. Doch, Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er auf dem Weg ist, ein sehr barmherziger Gott, der Bhakta Vatsala ist, der Freund seiner Geweihten, und diesen Geweihten hilft, auch in einem, wenn sie zum Fall kommt, in einem nächsten Leben weiterzumachen. Gut, das wollte ich also unbedingt einschieben, um diese Präsentation als eine ausgewogene Präsentation zu machen. Doch wir wollen zurück zur Hauptstraße unserer Gedanken und unseres Vortrages. Die Auflösung von Zweifeln. Im Krishna-Bewusstsein möchten wir jeden jungen Devoten, Gast, Freund, Skeptiker und Zweifler einfach ermutigen, diese Arbeit zu tun. Es wird erwartet, auch in der Beziehung, die ein Schüler zu seinem spirituellen Meister hat, dass er Fragen stellt. wie er Fortschritte machen kann. Und diese Fragen sollten mit der Intelligenz, diese Zweifel sollten mit der Intelligenz angegangen werden. Wenn man Zweifel mit seiner Intelligenz angeht, ergibt sich ein interessantes Produkt, nämlich Fragen. Fragen sind nichts anderes als Zweifel, die man eben nicht einfach so im Unterbewusstsein schlafen lässt, sondern die man herauskehrt und dann versucht zu lösen. Manche Zweifel, die wir haben, werden durch einen Vorgang gelehrt, nicht durch ein durch intellektuelle durch das Hören einer Antwort alleine. Manche Art von Zweifeln, die unser eigenes Leben betreffen, können wir erst dann lösen, wenn wir getan haben. Zum Beispiel die Zweifel, ist Krishna überhaupt Gott? Und ich tue mal die ganz fundamentale Brocken hier anstellen. Diese, wir werden eine glänzende Philosophie hören, wie Krishna Gott ist. Aber wir sprachen ja von Vijnana, der Verwirklichung Krishna. Das ist nur möglich, wenn wir geläutert sind, wenn unsere Augen dafür entstanden sind. Wir können nicht Krishna mit diesen Augen sehen. Prabhupada wurde einmal von einem Reporter, die haben immer die größten Zweifel. Swamiji, sehen Sie Gott? Ja, sagte Prabhupada. Swamiji, können Sie mir Gott zeigen? Ja, sagte Shrila Prabhupada. Was? Ach ja, das ist also ganz sachmutig. Bin ich gerade hingesetzt, den Schluss ein bisschen festgezogen, könnte ja sein, dass tatsächlich etwas sicher ist, wenn es schon angeblich klein sein muss. Mr. Gott, nice to see you. Ja, sagte Prabhupada. Aber zunächst einmal müssen Sie so werden wie die hier. Und zeigt auf die Devoten. Wir sollten nicht verblüfft sein, wenn wir diese Antwort hören. Wir sollten es nicht als evasive answer, eine Antwort, eine ausweichende Antwort betrachten. Das wäre falsch, so zu denken. Es ist eine Tatsache, dass wir bestimmte Dinge nur sehen können mit einer Sehhilfe. Ich habe heute Vormittag in Wiesbaden haben wir eine Vorlesung dazu gehalten. Wenn man eine dreidimensionale Lichtbildershow sehen will, also Dias, dann muss man sich eine 3D-Brille erstmal anziehen. Nur dann kann man das sehen. Thorsten war, da mag ich mich daran erinnern, wir waren auf der Bahn. Hast du auch diese Brille aufgehabt? Erst wenn man die aufhatte, konnte man das sehen, obwohl du schon eine Brille anhast, aber es muss eine spezifische Brille sein. Nur dann kann man das sehen. So müssen wir auch, um Krishna zu sehen, eine spirituelle Sicht entwickeln. Das ist nicht möglich. Und unser Bewusstsein reinigen. Das Kämpfen des Hare Krishna Mahamantra ist deswegen unablässig, sodass die Verunreinigung. Zorn, Gier, Neid und all das aus dem Bewusstsein entfernt wird und wieder Krishna geben wird. Gut. Abschließend möchten wir hier sagen, jeder einzelne Devotee sollte diesen Punkt verstehen. Wir sollten, warum werden wir nicht erfahren, wir Zweifel finden erstmal. Normalerweise werden wir, haben wir vorhin gefunden, wir werden zu Fehler finden. Wir versuchen im Kirchstand gewollt zu sein, Fehler zu finden. Auch wir fühlen mich nicht so gut, weil ich über Paradies taugt. Aber so denkt man vielleicht. Statt zu Fehlern finden zu werden, sollten wir zu Zweifeln finden. Ja. Die Zweifel ausmachen, formulieren, ausdrücken und präsentieren. Und dann die Antwort hören. Und zwar hören ist etwas sehr, also eine Kunst.
Wenn man halt sich nur den eigenen, alles durch den Geist zu filtern, ja, ja, ja. Sondern ein zu hören, aus seinem kleinen mentalen Käfig herauszukommen, eine andere Ansicht erstmal aufzunehmen, damit es dann auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Krishna hat dieses ganze Werk der Bhagavad Gita so aufgebaut, dass immer wieder Arjuna endlich weiterkommt. Immer wieder, ihr werdet das sehen, bis zum Schluss. Im 10. Kapitel, dieses Normalo, zeig mir bitte deine, dass du Gott bist. Ich will das jetzt sehen. Also einfach köstlich. Aber da war das wieder von Krishna so inszeniert. Ich hatte eben euch versucht zu inszenieren. Krishna hat das Ganze so wirklich gezeigt. Er sagte zum Beispiel, ich sagte Arjuna jetzt, bitte beschreibe mir im Einzelnen jetzt deine göttlichen Kräfte, mit denen du all diese Welten durchdringst. Und Prabhupada erläutert dir. Für Arjuna war schon klar, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Dann hatte Krishna an einem anderen Punkt hier überzeugt dargestellt. Für ihn besteht daran kein Zweifel. Und doch bittet er Krishna, sein allbestimmtes Wesen zu erklären. Die meisten Menschen, insbesondere die Unpersönlichkeitsanhänger, befassen sich nämlich hauptsächlich mit dem allbestimmten Wesen des Höchsten. Deshalb fragt Arjuna Krishna hier, wie er durch seine verschiedenen Energien und seinen allbestimmten Aspekt überall gegenwärtig ist. Und Krishna erklärt ihm denn, wie er gegenwärtig ist. Und da, zum Beispiel, ich bin die Übersee, das auch fängt damit an, die im Herzen aller Lebewesen weil ich bin der Anfang, die Mitte und das Ende aller Wesen. Also schön augustinisch formuliert. Dann geht es weiter, also, ich weiß nicht, was ich hier alles noch vorlesen kann. Über alle möglichen Dinge. Von den Waffen bin ich der Donnerkeil. Von den Schöpfungen bin ich der Anfang, das Ende und auch die Mitte, Arjuna. Von allen Wissenschaften bin ich die spirituelle Wissenschaft des Selbst. Adhyatma, Vidya, Vijnana. Und unter den Logikern bin ich die Schlussfolgerung. Bin ich gesprochen, die Krishna drin. Arjuna zeigte ihm, wie in ihm alles drin war. Das werde ich morgen, so, also Zweifel zu lösen. Liebe Devotees, liebe Gäste, liebe junge Devotees, liebe alte Devotees, bitte. Das ist ein Punkt, der hier in diesem Vers sehr leicht zur Geltung kommt. Entgeht nicht diesem, lasst diesen Punkt nicht eurer Aufmerksamkeit entgehen. Denkt auch nicht, alles ist klar bei mir. Bei mir geht es wunderbar. Wir sind bedingte Seelen, wir haben tiefe Verunreinigungen. Und wir müssen da vordringen. Wenn du morgens nicht aufstehen kannst, weil dir ein Enthusiasmus mangelt, wisse, da ist ein Zweifel im Herzen oder eine Unwissenheit. Wenn du nachdenkst über Sinnbefriedigung, wisse, da ist ein Zweifel, ein Unwissenheit. Sicherlich ist eine Schwäche auch da. Aber diese Schwäche kommt aus der Unwissenheit. Das ist ein Mangel an Spirit oder an Erleuchtung. Und das ist angegangen. Ich denke, das ist ein schöner Punkt, ich möchte hier auch gar nicht so jetzt in andere Bereiche der Philosophie einbringen, sondern euch wesentlich ein Bild an eure Aufmerksamkeit ganz sogar auf diesen Punkt zu konzentrieren. Ich fand das eigentlich, als ich das rausgekriegt hatte im Krishna-Bewusstsein, da war ich einfach überzeugt, dass hier tatsächlich nicht gesagt wird, auch Gott nicht sagt, glaubt das alles und so weiter, macht das alles, sondern auffordert, die Zweifel herauszuziehen. Am Ende der Bhagavad Gita sagt Krishna, so hast du jetzt all das verstanden. Sind deine Unwissenheit und deine Illusionen nun von dir gewichen? Ist mir jetzt klar? Und Prabhupada sagt, jeder, der die Wahrheit, jeder von einem echten spirituellen Meister wie Krishna oder dessen Stellvertreter wird, wird feststellen, dass eine ganze Unwissenheit von ihm weicht. Wir sollten darauf achten. Fällt das auch von mir aus? Oder? Wenn ein Mensch vollkommenes Wissen besitzt, ist es natürlich, dass er sich verschreibt. So, ja, an einer Stelle, ich habe das gerade gesucht, aber ich denke, das ist jetzt nicht so schnell. Da sagt Krishna, also ich habe dir jetzt alles erklärt, ich hoffe, dass es jetzt verstanden worden ist. Wenn nicht, stellen wir ruhig noch Fragen. Also ich schließe hier nicht die Bhagavad Gita. Sondern das ist eine, da ist noch ein Frageteil für dich möglich. Ist da irgendwas? Und Judah sagt, nein. Ist klar. Und nachdem das klar war, konnte er etwas tun, was er nicht für möglich hielt. Konnte dann über seinen Schatten springen. Gut, ich möchte an dieser Stelle enden. Danke. Wie gesagt, diese Folge wird nicht. Hier Vorlesungen, vorbei und Lecture. Denkt aber drüber nach. Weil er den Frage stellen hat und die geantwortet und das Bewusstsein reinigen, dass diese Weise eingesetzt hat. Gut, halbe Stunde. Das ist nicht so ähnlich. Ich möchte auch sehr den Vater von Rüdig begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Das ist ein sehr guter. So kann man eine Sache nur kennenlernen, indem man Fragen stellt und dann auch mal das aus einer anderen Perspektive sieht, wie man selber ist. Krishna wendet selber diesen Vorgang an, wie wir am 28. März erfahren werden. Das ist nämlich Lord Chaitanyas Erscheinungstag, eine Inkarnation Krishnas, der die Rolle eines Devotis annimmt, um sich mal von der Sicht eines Devotis zu sehen. Mit der Verhaltensweise eines Devotis annimmt. Bhakta Avatar, so ist das. Ja, das ist ein Avatar. Wunderbar. Das ist nur von der Methodik, ne? Wenn das wir hier verstanden. Gut, große Frage zu diesem Thema. Eine kurze Frage. Ja.
Wie kann ich denn jetzt genau herausfinden?
Ich muss es also gleich sagen, obwohl ich über Fragen gesprochen habe und Fragen stelle. Wir werden nur an dieser Frage aus Zeitgründen die Vorlesung beenden.
Wie kann ich denn jetzt genau herausfinden, was eigentlich das zweite Glauben ist, kann ich die ausfinden?
Ja, da muss man sehr ernsthaft sein. Es ist tatsächlich eine Kunst, die nur jemand beherrschen wird, der tatsächlich die Probleme des Lebens lösen will, seine Zweifel auszufinden und dann zu formulieren. Da muss man sehr, sehr ernsthaft sein. Der Geist wird nämlich versuchen, das, was Zweifel sind, schon als praktische Tatsachen in den Raum zu setzen. Das ist so, dass. Der Geist will keine Antworten hören. Der hat schon die Antworten, wenn man sich nicht hingeben will. Nur wenn man sich hingeben will, wird man tatsächlich in die Tiefe gehen können und merken, wow. Und dann wird man sagen, also, ich glaube, der Grund, weswegen ich mich nicht hingeben kann, ist, weil ich denke, das ist nur was behindert. Weil das ist nur was für Intellektuelle. die so gefangen sind, gefangen in unserem Geist, sind jemand zu einer Hingabe ohne Motive festigt und so weiter und so fort. Also wirklich, könnt ihr euch mal, ich werde es vielleicht irgendwann mal machen, meine verschiedenen Zweifel, die ich so in der Hingebungsform, die ich habe, die haben gerade so auf eine Hinbringung. Nur vor 2 Jahren, oder waren das 3 Jahren, hatte ich nicht mehr ein System Zweifel an einem Kirchenbewusstsein, da war schon klar, also aber ein philosophischen Zweifel. Ist das wirklich freien Willen und den Vitalismus? Heavy. Und eigentlich verstehen. Wieso wird es so gesagt und nicht so gesagt? Nicht sehr lang. Gut, hart geschafft. Nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch morgen wieder begrüßen zu einem kleinen Exkurs für die Philosophie des Kirchenbewusstseins. Und zum Sonntagsfest möchte ich jeden auch einladen. Wir versuche ich mal mit dem Publikum etwas zu tun. Sehr interessante Präsentation der Philosophie des Kirchenbewusstseins. Und ich denke, kommt gut. Aber das war das gut. Danke, Frau Professor.